Schön, dass wir das Jesusmal, da gibt es ja viele verschiedene Begriffe für, ich bin heute mal bei dem Wort Jesusmal, wir nennen das oft Abendmahl, aber ich finde, das ist der Aussage, bis an. Höher dranhalten, so ist besser? Okay. Das Jesusmal, dass wir das heute zusammen halten werden, das ist etwas Besonderes, weil im Jesusmal kommt uns Jesus immer wieder neu nah und wir können ergreifen, worum es eigentlich geht, wofür wir leben, was wir glauben. Und ich habe auch hier Bibelvers dazu mitgebracht aus Hebräer 9, Vers 15 und dann 26 bis 28. Jetzt muss ich noch eine Uhr gucken. Nehme ich mal meine. Ich habe hier sonst keine. Ne? Und hier ist hier ist der Text aus Hebräer 9, 15, 26 bis 28 aus der Züricher Bibel. Christus ist der Mittler eines neuen Bundes. Wir leben im neuen Bund und Christus hat diesen Bund installiert. Er hat ihn uns vermittelt und durch ihn können wir diesem neuen Bund leben. Sein Tod sollte geschehen zur Befreiung von den Übertretungen aus der Zeit des ersten Bundes, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also Jesus kam nicht nur für uns, er kam auch für die Propheten, für Mose, für Jeremia, für David, die ja auch mit Sünde zu kämpfen hatten. Auch für sie kam er, auch sie brauchten Errettung, brauchten Erlösung. Jesus ist jetzt am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und das wollen wir auch gemeinsam nachher im Jesusmal feiern. Das Opfer Jesu, das Aufheben des größten Problems, das wir als Menschen haben, eben unsere Sünde. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben und dann kommt das Gericht, so ist auch Christus ein einziges Mal geopfert worden, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Ein zweites Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Wie schön. Jesus wird wiederkommen, um uns zu erretten. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt. Ich bin eigentlich errettet, aber ich lebe eben noch im Moment in Salzgitter auf dieser Erde und oft wünsche ich mir noch eine andere Dimension der Errettung, weil das jeder, der älter als 16 hier ist, sind ja eigentlich fast alle, hat es vielleicht schon gemerkt, dass das Leben nicht immer einfach ist und viele schlechte Überraschungen hat und dass eben die Schöpfung nicht erlöst ist, auch dein Körper übrigens nicht erlöst ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du noch in diesem Punkt bist, dass du noch Rettung erwartest. Das steht hier. Er wird für die kommen, die Rettung erwarten. Mir geht es so. Ich sehne mich nach Rettung. Ich sehne mich nach einem anderen Leben. Ich sehne mich nach Jesus, nach dieser anderen Dimension des Lebens, die es nur in Christus gibt. Und davon spricht auch das Abendmahl, dass wir haben es heute schon gehört, dass wir uns auf das besinnen, worum es eigentlich geht. Und das ist unser Schöpfer Gott, in seiner Gegenwart zu sein, von ihm zu hören, sein Wort zu lesen, sein Wort zu hören und von ihm bewegt zu sein. Wir können von so vielen verschiedenen Dingen uns bewegen lassen. Und wie wichtig ist es gerade in dieser Welt, auch hier in eurer Stadt in Goslar, dass wir uns von Jesus bewegen lassen. Letztes Jahr um diese Zeit, da war so ein ähnlicher Tag wie heute, Frühling, der Winter war vorbei und dann war so ein Tag, wo die Sonne rauskam, wo es schön war, es war grün und das ist so ein Tag, wo dann alle rausgehen wollen und da war ich auch draußen und dann draußen spazieren gegangen, über so einen grünen Weg, etwas hinter unserem Haus und da ja, hat man dann viele Leute auch gesehen, alle waren unterwegs, alle waren fröhlich, das kennt ihr vielleicht, das steigt die Stimmung, freuen uns alle, die Blumen und all die schöne Natur. Und dann trifft man auch Leute und ich traf da auf Nachbarn, mit denen habe ich mich unterhalten, die gingen dann mit dem Hund spazieren und so standen wir auf diesem grünen Weg. Und dann kam ein Fahrradfahrer vorbei und er musste bremsen und hat sich so geärgert, dass wir ihm dort auf dem grünen Weg im Wege standen. Das Einzige, was er machen musste, von seinen 25 Kilometern, vielleicht auf 15 runterbremsen. Und hat mir so leid getan. Ja, alle waren fröhlich, alle waren glücklich, alle haben sich gefreut, alle waren draußen, er war auch draußen. Aber es brauchte nur ein paar Nachbarn, die sich unterhalten auf dem Weg. Und schon war er griesgrämig. Schon war seine gute Laune verflogen. Das fand ich so schrecklich, hat mir so leid getan. So, was muss in ihm vorgegangen sein? Wie wenig Möglichkeit, wie wenig Stabilität hatte eigentlich seine Freude? Oder vielleicht ja, dieser Wunsch, sich zu freuen. Und ich habe das immer wieder auch bei Menschen erlebt, auch bei mir manchmal. Es braucht nur eine Kleinigkeit, eine ganze Kleinigkeit. Ich werde schon ein bisschen seltsam. Und als ich dann hinterher darüber nachgedacht habe, ich glaube, das hat mit Sünde zu tun. Ich glaube, das hat mit Sünde zu tun. Ja, wenn ich so mache, die meisten lachen nicht und finden das bescheuert. Wenn ich das aber bei einem Kind mache, einem kleinen Kind, das lacht, ist euch mal aufgefallen, dass die kleinen Kinder in der Grundhaltung fröhlich sind. Ja, du brauchst das nur anzugucken. Das war ich gestern im Netto-Supermarkt. Und da war so das schönste Geschöpf da drin, war so ein kleines Kind, voll süß. Das saß so in diesem Einkaufswagen. Die Mutter fuhr das so durch die Gegend, das war so süß. Und ich brauchte es nur anzugucken. So von jung fing das an zu lächeln. Ich finde das so schön. Wisst ihr, warum die Kinder so glücklich sind? Die haben ein gutes Gewissen, die haben ein schlechtes Gewissen. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn Sünde in dein Leben kommt, das zerstört. Das zerstört dein Leben, zerstört deine Lebensqualität und auch das Leben von anderen und Lebensqualität von anderen Menschen. Wir waren zu Besuch bei der Schwester von Kati, die wohnt auch weiter weg. Und dann waren wir dort bei ihnen und da hat sie die ganzen Freunde, ihre Freunde, Bekannten eingeladen. Und dann waren wir da zusammen und haben uns unterhalten. Und da ging es auch um Lebensqualität, um ja, Liebe, Miteinander. Und ich habe dann das Thema Sünde angesprochen. Und das war interessant. In dem Moment, wo ich das angesprochen habe, war wie so eine eisige Stille. Alle haben sich gewundert und man konnte gar nicht mehr zusammen reden. Das ist ein Tabuthema, Sünde. Ich finde das interessant. Das ist ein wichtiges Thema, weil es so viel bestimmt in unserem Leben, aber wir wollen nicht drüber reden. Und das ist auch so das letzte Mal, wo ich mich daran erinnere, wo ich mit Leuten über meine Schwächen gesprochen habe, das war unangenehm. Oh gut, es gibt auch, ich kann auch mit Leuten über meine Schwächen reden, das ist angenehm, das gibt es auch. Ja, mit guten Freunden, mit Menschen, wo ich weiß, dass sie mich lieben, ist es was Schönes. Ist das toll, wenn ich jemanden habe, mit dem ich über meine Schwächen reden kann. Und ich weiß, dass es jemand, der für mich ist, der mit mir steht, aber meistens ist das so ein, vielleicht kennt ihr das Gefühl, so ein ganz schlimmes Gefühl, wenn plötzlich Leute sagen, da bist du falsch, haben wir heute auch wieder gehabt, in diesem Bibelwort, mit dem Balken und dem Splitter im Auge, das machst du falsch, ja, diese Härte, die da drin liegt. Oft sind wir Christen da unheimlich gut drin, auch für Pfingstler. Es gibt so einige Leute, und ich wundere mich manchmal, oft sind es alte Menschen, wo ich denke mir, Mensch, das sind doch eigentlich reife Christen, seit 30 Jahren, seit 20 Jahren, seit 40 Jahren mit dem Herrn unterwegs, aber immer noch, wisst ihr, Gott ist nicht hart. Wir haben keinen harten Gott. Wir haben einen liebevollen Gott, einen Vater, der ein weites Herz hat. Gott macht keinen Bogen um dieses Thema Schuld. Das liebe ich am Wort Gottes. Liebe ich an Gott, dass er wahrhaftig aufrichtig ist. Vielleicht liegt es auch daran, weil er eine Antwort für das Thema hat. Und immer wenn Gott mit mir über meine Sünde gesprochen hat, war das für mich befreiend, war das gut. Tatsächlich bete ich das öfters, dass ich sage, Herr, offenbare mir meine Fehler, offenbare mir meine Schuld. Gibt es da noch irgendetwas in mir, was dir nicht gefällt? Das ist mir irgendwie wichtig. Und ich weiß es auch bei Gott in guten Händen. So stelle ich auch dieses Abendmahl unter den Ausruf Johannes. Und Johannes sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, das deine Sünde trägt. Und auch wenn du hier bist und vielleicht gar nicht Jesus kennst, auch für dich ist jemand da, der weiß, wie einsam du bist, mit den Schwierigkeiten, die du hast, mit den Fehlern, die du hast, wo du nicht weiterkommst. Jemand, der dir da helfen kann. Vielleicht können wir das mal sagen. Siehe das Gotteslamm. Siehe das Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt. Noch einmal, das der Welt Sünde trägt. Das ist die Wahrheit. Jesus ist das Lamm Gottes und er trägt die Sünde der Welt. Eine jüdische Philosophin, Hannah Arendt, die hat mal in einem Prozess gegen Nazis Folgendes gesagt. Die Würde und Ehre des Verletzten erfordern, dass Straftaten nicht frei ausgehen. Und das ist wahr. Strafe ist eine Frage der Menschenwürde. Und tatsächlich bezeichnet auch die Höhe der Strafe, ob wir Menschen würdigen oder nicht würdigen. Wenn es in unserem Land keine Strafe gäbe auf Diebstahl, das würde uns zeigen, dass wir den, der bestohlen wurde, dass wir diese Person nicht schützen würden, dass wir sie nicht achten würden, dass uns das egal wäre, was für einen Schaden diese Person erleiden würde. Das ist so eine Regel, die Höhe der Strafe zeigt auf, wie wichtig es ist, ein Gesetz zu halten. Also mein Sohn wurde neulich angehalten von der Polizei wegen seinem Fahrrad und haben die geguckt und tatsächlich hat er eine Lichtanlage, die nicht fest installiert ist, was dem Gesetz gemäß nicht korrekt ist. Das kann man auch mit einem Bußgeld von 10 Euro ahnden. Aber der Polizist war menschlich genug, dass er gesehen hat, dass mein Sohn guten Willen hat. Da hat er nämlich alles dabei, nur eben nicht, hat es sogar angeklebt, vielleicht kann man das sogar als fest installiert bezeichnen, weiß ich nicht genau. Aber darauf gibt es 10 Euro Strafe. Und da ist der Polizist drüber hinweggegangen. Hätte es sich hier um einen Mörder gehandelt, hätte er das nicht machen können. Auch die Strafe ist nicht 10 Euro, da gibt es Gefängnisstrafe für. Wir sehen also, dass die Höhe der Strafe den Wert des Lebens bezeichnet. Und eine Strafe überhaupt bedeutet, dass wir dem Leben, dass wir dem Menschenwürde, dem Menschenrecht einem Wert zu messen. Strafe ist wichtig und das ist auch bei Gott so. Wenn wir sündigen, und das wissen wir eigentlich auch, wir reden ja nicht gerne drüber, aber wir wissen das, das belastet uns das auch, was wir eigentlich erwarten würden, ist Strafe. Strafe von den Eltern, Strafe von dem Lehrer, Strafe von dem Gericht, Strafe von der Polizei, Strafe von einer Frau und auch, wir strafen uns auch selber. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war eines meiner größten Probleme nach 8 Jahren Christsein. Ich habe mich mit 16 bekehrt, ich bin aus so einem ungläubigen Elternhaus und ich war so feurig für den Herrn. Und nach 8 Jahren musste ich feststellen, dass ich Gott nicht dienen kann, dass ich nicht gut genug bin und dass, obwohl ich so viel von Gott erfahren habe, ich es nicht geschafft habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, richtig vor Gott zu leben. Das hat mich innerlich tief zerbrochen und ich hatte das Gefühl, dass Gott mich komplett ablehnt und ich habe Strafe von ihm erwartet und deshalb war für mich dann diese Lehre vom Kreuz, das, wovon das Abendmahl spricht, war für mich so wichtig, so befreiend, als ich merkte, es ist die Gnade. Es ist Gnade, dass ich zu Gott kommen kann, hängt nichts mit meinen Werken zusammen, nicht damit zusammen, wie gut ich bin, sondern weil ich einen liebenden Vater habe und weil Jesus ans Kreuz gegangen ist für mich. Das Problem, das wir haben, die Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, ist in der Regel nicht wieder gut machbar. Jesus trägt die Menschenschuld, die ungesühnt geblieben ist und die ungesühnt bleiben müsste, weil niemand auf Erden sie je bezahlen, ausgleichen oder angemessen wieder gut machen kann. Wir können nur bis zu einem gewissen Maß Böses wieder gut machen. Es ist einfach ein Stück Wahrheit. Ja, ein Dieb, der gestohlen hat und der das wieder gut machen will, vielleicht das Gestohlene gut zurückgibt, das ist erfreulich, aber trotzdem bleibt da vielleicht ein Misstrauen zurück bei der Person, die bestohlen wurde. Oder vielleicht auch eine Angst, dass sie wieder bestohlen wird. Eine Furcht, die dann da ist. So, auch wenn es zurückgibt, wenn es zurückgegeben wird, heißt es nicht, dass damit der Schaden, der angerichtet wurde, auch tatsächlich wiederhergestellt oder aufgehoben ist. Oder wenn wir eine Lüge einbestehen und jemand sagen, ich habe eigentlich gelogen, aber es geschieht mehrfach, dass wir lügen, irgendwann wird die Person das Vertrauen entziehen. Und auch wenn wir immer wieder sagen, ja, ich habe gelogen, tut mir leid, ich habe gelogen, tut mir leid, ich habe gelogen. Es kann passieren und wird wahrscheinlich passieren, dass die Person, die wir belügen, aufhört, dir zu vertrauen. Und es ist so schwer, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Schlimm sind auch Gerüchte, wenn du Gerüchte streust. Das ist wie so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und dann diese Wellen sich verteilen. Und da kannst du auch dann zu den Wellen sprechen. Wellen, hört auf, euch zu bewegen. Das funktioniert nicht. Sondern diese Wellen werden weitergehen. Und die Gerüchte kannst du nicht mehr aus der Welt schaffen. Ich neulich ein interessantes Gespräch mit einer Mitarbeiterin bei mir, die eben sagte, jedes Gerücht hat einen wahren Kern. Da habe ich widersprochen. Sie sagt, nein, muss nicht sein. Es gibt Gerüchte, die haben keinen wahren Kern. Aber das glauben wir ganz tief. Wenn du ein Gerücht hörst über irgendjemanden, sitzt so tief. Und diese Wellen kann man nicht mehr glätten. Auch bei Mord, selbst da, wo es Todesstrafe gibt, wenn die vollzogen wird, du kannst die Person nicht wieder zum Leben zurückholen. Ja, so ist es. Auch wenn wir die härtesten Richtersprüche haben, egal was Verbrechen wir getan haben oder tun können, sie können nicht wirklich geahndet werden. Und das entstandene Leid, das vermag man oft nicht zu beseitigen. So sehen wir, dass wir die Folgen von bösen Taten oder auch bösen Worten nicht ganz zurücknehmen können. Es bleibt immer irgendetwas übrig. Und so ist die Frage, wer kommt für die ungesühnte Schuld auf? Wer kommt auf für unsere Schuld? Und das ist die gute Botschaft, die wir haben als gläubige Menschen, die ihr habt in eurer Gemeinde. Es gibt Hoffnung auf einen Ausgleich und auf Wiederherstellung von Schuld. Und diese Hoffnung, die werden wir heute im Jesusmahl feiern. Hoffnung, die wir in Christus haben. Es gibt eine Lösung für Schuld. Es gibt Wiederherstellung in Christus. Wir lesen das in der Bibel. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus trägt Sünde, er heilt Wunden, er schenkt Frieden. Und das habe ich in meinem Leben erlebt und das wollen wir auch heute im Abendmahl erleben, dass das wahr wird. Da, wo wir verwundet sind, da, wo wir gesündigt haben, da, wo wir Opfer von Sünde geworden sind, dass wir Heilung erleben im Abendmahl, Begegnung mit Gott im Abendmahl. Im Alten Testament, im Alten Bund, da wurde ganz deutlich gemacht, und das hat jedes Kind in Israel lernen müssen, dass Schuld nur gesühnt wird durch Opfer. Es braucht ein Opfer, wenn gesündigt wurde. Und so gab es täglich Opfer in dem Tempel in Jerusalem, wo Blut geopfert wurde für Schuld. Und einmal im Jahr, das war im Herbst, da gab es dieses Yom Kippur-Fest und da wurde nochmal die Schuld für ganz Israel gesühnt, nach dem Gesetz Gottes. Und das ging durch Opfer. Und der hohe Priester musste sich viermal selber mit Blut besprengen für seine eigene Schuld. Und dann einmal nahm er das Blut der Opfer und ging dann durch den Vorhang in das Heiligtum, musste alles, das Heiligtum, der Ort der Gegenwart Gottes, mit Blut besprengen. Und dies ist ein bisschen wie ein verzweifeltes Treten am Ort. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sage kennt, die griechische Sage von Sisyphos. Der wurde dazu verurteilt, dass er so einen großen, runden Stein über den Berg hoch wuchten musste und der fiel dann wieder runter. Und da musste er ihn wieder hochwuchten. Das war eine Strafe für ihn, weil er den Tod umgehen wollte. Und so ist es auch mit der Sünde. Ja, wie dieser Versuch, sie loszuwerden, wie diesen Stein, wir versuchen ihn hochzuschieben und bong, kommt dann wieder runter. Und so muss es auch den Israelis damals gegangen sein. Ja, das hört ja nicht auf. Immer wieder mussten sie Tiere opfern, mussten sie Blut opfern, damit Gott ihnen vergeben konnte. Wir lesen aber in der Bibel, dass Jesus das Opferlamm ist, dass er die Antwort ist auf unser Problem der Schuld. Jesus trägt die Strafe derer, die nichts haben, womit sie ihre Vergehen, ihre Versäumnisse oder ihre Verbrechen je wieder gut machen. Ihre Folgen rückgängig oder ihr schuldig werden bezahlen können. Doch dies geschieht eben nicht automatisch. Am Kreuz haben wir ein Riesenguthaben, ein Guthaben an Vergebung. Das hat Jesus angesammelt am Kreuz. Doch die Frage ist, nehmen wir von dem, was Jesus getan hat? Das ist die Frage, auch bei unserem Abendmahl. Und das ist meine Aufforderung, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nimm. Dann komm und nimm von dem, was Jesus für dich getan hat. Und wir können von diesem Riesenguthaben an Vergebung, was wir am Kreuz finden, können wir Zugang haben durch Umkehr, durch Reue. So, vielleicht ist es für dich dran heute, dass du Buße tust. Das ist ja auch, was Paulus sagt, dass wir uns überprüfen sollen. Wie sieht es aus? Bist du ein voriger, hingegebener Nachfolger Jesu? Hast du das Gegenwart Jesu in deinem Alltagsleben? Wenn du das nicht hast, wenn du heute im Abendmahl daran denkst, dass dir das fehlt, dann kehre um und komm zu Gott und sag, Herr, berühre mich neu. Und das ist die zweite Möglichkeit, um an das Guthaben der Vergebung zu kommen, ist, dass du um Vergebung bittest. Das ist Abendmahl, dass wir kommen. Gott fordert uns auf. Nun, werd einmal ruhig, halt einmal an in deinem Leben und jetzt komm zu mir und bitte mich um Vergebung für Schuld, die sich vielleicht angesammelt hat in deinem Leben. Das gehäufte Guthaben am Kreuz zu empfangen, geschieht auch durch eine glaubensvolle Inanspruchnahme, dass wir das für uns selbst gültig lassen werden, was Jesus tat, dass du dir das anziehst. Manchmal sind wir distanziert zu dem, was Jesus für uns tat. Heute wollen wir in seine Gegenwart gehen. Dass es uns nicht so geht wie vielleicht einem Mann, der ein ererbtes Guthaben auf der Bank hat, aber er ist nicht willens und hat es nicht gelernt, wie das funktioniert, das Geld vom Konto abzuheben. Hast du es gelernt? Weißt du, wie du Vergebung empfängst, wie du das abrufen kannst, was Gott für dich als Erbschaft hinterlassen hat in Jesus Christus? Das Guthaben, das Opfer Jesu, ist riesengroß, aber es ist wertlos, wenn wir es nicht für uns geltend machen. So alles, was Jesus getan hat, hat keine Auswirkung, wenn wir uns nicht aufmachen und empfangen. So Abendmahl ist Empfangen. Empfangen von der Gegenwart, empfangen von der Gnade, empfangen der Liebe Gottes. Das zu empfangen, was Jesus getan hat am Kreuz, als Opfer, stellvertretend für dich. Das Jesumahl ist ein Zeichen der Vergebung. Jesus hat den neuen Bund bekräftigt im Abendmahl. Das heißt, dass durch sein Blut bist du rein gewaschen. Du bist ohne Schuld, nicht wegen deinem perfektionierten Lebensstil, sondern wegen dem Opfertod Jesu Christi. Die Bibel sagt deutlich, dass das Blut Jesu Christi dein Gewissen reinigt. Heute ist der Moment, wo du dein Gewissen reinigen lassen sollst von dem Blut Jesu Christi. Das Abendmahl ist aber auch Heilung für Geschundene, für die Leute, an dem man sich schuldig gemacht hat. Es ist nicht nur für Sünden, die du begangen hast, sondern auch, wenn man an dir gesündigt hat. Wir haben eine junge Frau in unserem Freundeskreis, die wirklich ein schlimmes Leben erlebt hat, die viel Missbrauch erlebt hat, viel Leid. Ihre Mutter ist gestorben, als sie jung war, ihre Geschwister sind dann in andere Familien gekommen. Und das ist wirklich schlimm, was sie erlebt hat. Viele haben sich schuldig gemacht an ihr und auch für sie gilt das auf einer anderen Ebene. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich sündige auch, das weiß ich, aber mein großes Leid ist eigentlich, dass ich ein Opfer bin. Es wurde gesündigt und hier bin ich jetzt und es fällt mir schwer zu glauben, es fällt mir schwer, die Liebe Gottes anzunehmen. Aber die gute Botschaft ist, Jesus ist auch für dich gekommen mit Heilung und er will dir Heilung schenken. Jesus ist das Opfer und nicht du. Das habe ich mir in letzter Zeit oft gesagt. Manchmal fühlt man sich als Opfer, aber Jesus ist das Opfer. Wenn wir uns zu oft als Opfer fühlen, stehen wir in Gefahr, bitter zu werden. So. Und ich kenne Menschen, die in einer unheimlichen Selbstverliebtheit so mitleidig sind. Ja, ich bin die Arme, ich bin der Arme. Und egal, was man sagt, was, egal, was passiert, immer trifft es mich. Und das stimmt oft gar nicht. Es geht so weit, dass ich kenne Personen, die denken, dass über sie geredet wird. Auch in der Predigt. Ich meine die Person gar nicht, weil sie denkt, ich rede schlecht über sie. Oder was auch interessant ist, das habe ich öfters mal in meiner Gemeinde gehabt, dass jemand denkt, dass jemand anders was über ihn gedacht hat. Kennt ihr das? Ja? Kennt ihr nicht? Das finde ich gut. Ich kenne einige, die sogar sicher sind. Man kann ihnen sagen, nein, das stimmt nicht. Oder fragt die Person, das machen sie aber nicht. Oder wenn sie es sagen, ich habe das sogar direkt gehabt. Dann sagt die Person, nein, ich denke nicht schlecht über dich. Doch. Das gibt es. Manchmal sind wir so in der Opferposition drin, dass du das arme Würstchen bist, dass es wichtig ist, dort durchzubrechen. Die Bibel spricht davon, die Ketten sind gesprengt. Jesus kam, um Gefangene zu befreien. Wenn du dich gefangen fühlst, hier ist die Botschaft vom Kreuz. Jesus setzt dich frei. Er ist das Opfer geworden für dich. Nicht du musst dich opfern. Er wurde für dich geopfert. Du sollst empfangen. Jesus sagt, dass du Licht schauen kannst, dass du Fülle haben wirst und dass er Gerechtigkeit schaffen wird, denn er trägt alle unsere Sünden. Aber das Jesusmal ist nicht nur Vergebung, sondern es ist auch Veränderung. Jesus verändert uns in das Bild, in sein Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 2. Korinther 3, Vers 18, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Abendmahl bedeutet Veränderung. Oft vergessen wir das, dass die Wirkung vom Kreuz nicht nur Sündenvergebung ist, sondern auch neues Leben in Christus. Der neue Bund besagt, dass Gott dein Herz verändert, nicht du. Du musst lesen, Hebräer 8 steht das. Gott verändert dein Herz. Das ist ein Werk Gottes. Meine Mutter meinte das neulich, dieses Prinzip, ich muss es empfangen, um geben zu können. Wenn du dich verändern willst, musst du etwas von Gott empfangen. Heute im Abendmahl, darum geht es im Abendmahl, dass du Gott begegnest und darin liegt die Veränderung. Er verändert dein Herz. Da steht dann auch im Neuen Bund, dass er deinen Sinn verändert. Das ist deine Grundeinstellung. Gott verändert das in der Begegnung mit ihm. Und so wollen wir uns heute auch darauf einrichten, dass wir Gott begegnen. Im Abendmahl. Wir begegnen Gott und darin liegt die Veränderung. Ich war eine Zeit lang viel in der Türkei und da gab es einen katholischen Priester, wiedergeboren, Geist getauft. Und mich hat das beeindruckt. Wir evangelischen Christen und Freikirchler sind nicht bis nach Trabzon, sondern im Nordosten der Türkei vorgedrungen. Der schon. Er hat Türkisch gelernt, hat eine alte Kirche wieder in Gang gebracht und hat jeden Sonntag Gottesdienst auf Türkisch gemacht. Und ich sage euch, die Kirche war voll. Voll von Moslems. Jeden Sonntag kamen da 80 bis 90 Ungläubige, also nicht christliche Menschen, um das Wort Gottes zu hören. Und dieser Mann, wir haben uns viel unterhalten und auch über das Abendmahl. Und wir fanden das interessant. Er dachte immer, dass wir evangelischen Christen denken würden, dass das Abendmahl ein reines Gedächtnismahl ist. Jesus ist uns fern, er ist uns nicht nah, aber wir denken dann daran, was er getan hat. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht so. Sondern wir glauben, dass das Jesus nah ist. Nicht nur im Abendmahl, sondern Jesus ist da bei uns. Jeden Tag, jede Minute, jede Stunde. Jesus lebt, er ist in unserer Mitte. Und besonders im Abendmahl ist uns das wichtig, dass wir ihm begegnen. Weil wenn er schon da ist, dann wollen wir uns doch jetzt besonders die Zeit nehmen, um ihm auch zu begegnen. Und hier merkst du auch schon, wie leicht fällt es dir heute im Abendmahl, Jesus zu begegnen. Wenn es dir nicht leicht fällt, ich glaube, dann musst du das Abendmahl ein bisschen verlängern. Vielleicht mit nach Hause nehmen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen spazieren gehen heute und wirklich sagen, Herr, ich weiß, dass du mir nahe bist, aber es war mehr so ein Gedächtnismahl heute. Ich habe da nicht gedacht, aber nicht bin nicht in deine Nähe gekommen. Ich glaube, Gott möchte das, dass wir zu ihm kommen im Abendmahl. Wir sollten nicht so sein, wie die Leute am Kreuz nur rumstanden und gegafft haben, sondern wir wollen Teil sein von dem, was Jesus für uns getan hat. Ja, lass uns zuversichtlich zu Gott kommen, denn Jesus hat uns den Himmel geöffnet. Er ist dir gnädig um Jesu Willen. Und wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Du hast den Zugang in die Gegenwart Gottes, Zugang zum Herzen unseres himmlischen Vaters. Ich werde noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns nahe gekommen bist in Christus. Herr, ich danke dir für diesen Schatz, den wir haben als evangelische Christen, dass wir wissen vom Wort des Kreuzes, dass wir dein Kreuz lieben, Herr, dass das unser Lebensinhalt ist, dass wir wissen, wir kommen, weil du dich geopfert hast, aus Gnade. Und ich bete, dass du uns das heute neu lebendig machst im Abendmahl, dass wir dir begegnen. Vater, wir wollen heute Heilung empfangen, wo wir das brauchen. Wir möchten uns nicht als Opfer verstehen, sondern wir möchten das feiern, dass du für uns geopfert wurdest. Herr, und lass uns heute geschickt sein, dass wir abheben von unserem Guthaben an Vergebung, das sich angehäuft hat, dass ein Überfluss da ist am Kreuz. Herr, wir wollen auch heute Leute freilassen, wo wir nicht vergeben, das Wort am Anfang, wo wir den Splitter des Bruders sehen. Vater, ich bete, dass du heute uns begegnest und wir wollen uns aufmachen, denn du bist gut und wir wollen dich ehren für das, was du getan hast. Im Namen Jesus. Amen.